HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Und es erwarten Sie heute Hörbücher zu Werken recht bekannter Autoren, als da wären Ian Kershaw, Leo Perutz oder Roddy Doyle. Und wir haben auch wieder eine Empfehlung aus dem Kinder- und Jugendhörbuchbereich für Sie. Wir starten mit einem Sachhörbuch und mit Ian Kershaw, dem britischen Historiker. Vielen ist sein Name vertraut durch seine zweibändige Hitler-Biografie und überhaupt viele Bücher, die sich mit Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg befassen. Für seine Verdienste in der Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung bekam er allein bei uns hohe Preise, wie die Karlsmedaille, das Bundesverdienstkreuz oder den Leipziger Buchpreis. Wir haben im Hessischen Rundfunk auch schon mit dem Historiker zusammengearbeitet und das Hörbuch Das Ende, Kampf bis in den Untergang, NS-Deutschland 1944-45 mit ihm herausgebracht. Darin analysiert Ian Kershaw die letzten Monate der Nazi-Diktatur.
Ja, genau, das war ein Feature mit Passagen aus dem gleichnamigen Buch, mit historischen O-Tönen und Analysen von Ian Kershaw im Originalton. Er kann nämlich auch sehr gut Deutsch. Mhm.
Und jetzt, Dorothee Meyer-Karweg, haben wir es mit einer reinen Lesung zu tun, der ungekürzten Lesung seines neuesten Werkes, Der Mensch und die Macht über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert. Das klingt jetzt erstmal nach Porträts von Einzelpersonen.
Ja, Porträts eher nicht, beziehungsweise die Biografie wird immer nur in aller Kürze nacherzählt. Er selbst, also Ian Kershaw selbst, nennt es interpretative Essays über die Personen und ihre Rolle in der Welt. Dabei beschränkt sich Ian Kershaw eben auf das 20. Jahrhundert und auf Europa.
Und das heißt dann, wer ist dabei?
Es sind insgesamt 12 Personen, also Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Churchill, de Gaulle, Adenauer, Franco, Tito, Gorbatschow, Helmut Kohl und nur eine einzige Frau, nämlich Margaret Thatcher.
Okay, das kommt woher? Weil es zu wenig Frauen in der Weltpolitik gegeben hat.
Ja, genau. Also es liegt nicht an Ian Kershaws Auswahl, sondern eben daran, dass die Politik des 20. Jahrhunderts noch fast reine Männersache war. Also Angela Merkel war erst dann im 21. Jahrhundert wegweisend.
Und wenn man die Namen mal Revue passieren lässt, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Tito, Franco, da sind sehr viele zwiespältige bzw. autokratische Führer dabei.
Ja, so war das im 20. Jahrhundert. Also ganze Gesellschaften wurden da ja umgestaltet, blutige Kriege geführt, oft eben unter Verachtung der grundlegendsten Werte. Und das hat Auswirkungen bis heute.
Wie ist das Hörbuch selbst aufgebaut?
Also die Personen werden einzeln und nacheinander vorgestellt, chronologisch geordnet und diese Einzelstudien sind immer sehr klar strukturiert. Also die Anfangsfrage ist stets, was bringt eine Persönlichkeit an die Macht? Was fördert bzw. beschränkt die Machtausübung? Welche sozialen und politischen Bedingungen bestimmen die Art der Macht? Und was entscheidet, ob demokratische oder eben autoritäre Führer zum Zug kommen? Und dann natürlich, was haben die Personen in ihrer Amtszeit bzw. darüber hinaus bewirkt? Und vorgetragen wird der gesamte ungekürzte Text von Frank Arnold. Das ist ja ein sehr versierter Interpret, der auch Sachtexte sehr gekonnt zum Leben erwecken kann. Also wenn man ihn nimmt, dann ist man schon auf der sicheren Seite.
Ich glaube, er ist im Moment der prominenteste Sachbuchsprecher. Mir jedenfalls. Mir
ja,
kommt es so vor, als wäre er da führend in Deutschland.
Genau,
ja.
Und er ist dabei aber sehr zurückhaltend. Ja. Also er bringt sich nicht so in den Vordergrund.
Dann hören wir uns doch mal was an. Was haben Sie ausgewählt?
Einen Ausschnitt aus einem Text über eine der wirklich übelsten Figuren des 20. Jahrhunderts, neben Hitler, nämlich Josef Stalin, dessen Persönlichkeit von Paranoia und Rachsucht geprägt war und der Millionen seiner eigenen Landsleute töten ließ oder in den Tod trieb. Aber gerade diese üblen Charaktereigenschaften führten nach Ian Kershaw auch mit dazu, dass russische Soldaten über die deutsche Armee siegen konnten.
Ungehorsam in der Truppe wurde mit schweren exemplarischen Strafen geahndet. Feiglinge und Verräter wurden standrechtlich erschossen. Die Soldaten fürchteten ihre Offiziere also aus gutem Grund. Hunderttausende sowjetische Soldaten wurden wegen Desertion festgenommen und zum Tode verurteilt, in Strafbataillone gesteckt oder in Gefangenenlager gesperrt, was beides einer Todesstrafe gleichkam. Hinter der Front stationierte NKWD-Einheiten drohten damit, auf Deserteure zu schießen. Viele Soldaten hielten es für weniger riskant, auf die deutschen Linien vorzurücken, als beim Rückzug den Waffen des NKWD vor die Mündung zu laufen. Wer aus der Hand des Feindes befreit wurde, wurde inhaftiert und häufig hingerichtet.
Also natürlich gibt es immer viele Gründe für einen Sieg, aber diese Angst vor den eigenen Leuten und vor der Rache Stalins hat nach Ian Kershaw eben auch eine Rolle gespielt für den Sieg. Ja, Stalin und Hitler und andere verkörpern die despotische Macht, also die Macht über den Staat. Demokratische Führer dagegen haben Macht durch den Staat. Und dazu gehört dann nach dem Zweiten Weltkrieg Konrad Adenauer, der zuvor rheinische Provinzpolitiker, so beschreibt ihn Ian Kershaw, wurde erst mit 73 Jahren der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Und Kershaw beschreibt dessen Charakter so.
Aufgrund der Werte, die er in der Kindheit aufgesogen hatte, er war 1876 in Köln als Kind einer gläubigen katholischen bürgerlichen Familie geboren, hatte er ein ausgeprägtes Gefühl dafür entwickelt, dass die Verantwortung und die Pflichten des Einzelnen in der Tradition und dem Erbe des Christentums in Westeuropa wurzelten. Die Bedeutung von Pflichterfüllung, Fleiß, Zuverlässigkeit und Dienst an der Allgemeinheit in einer auf Ordnung und Vernunft aufgebauten Gesellschaft war tief in seinem Charakter verankert. Er teilte die politischen Ansichten der meisten Angehörigen seiner Schicht und religiösen Bindung im wilhelminischen Deutschland. Er war stolz, dass sein Vaterland zur Großmacht aufgestiegen war und Kolonien erworben hatte. Durch seine katholische Erziehung war ihm die Furcht vor der zunehmenden Macht der atheistischen Sozialdemokratie eingeflößt worden. Die katholische Soziallehre des späten 19. Jahrhunderts, die die Lebensumstände der Armen verbessern, aber Klassenkonflikte und Angriffe auf das Privateigentum vermeiden wollte, prägte sein politisches Bewusstsein und fand später Eingang in seine Spielart des christdemokratischen Konservatismus. Zu diesen allgemeinen Prinzipien fügte er persönliche Merkmale hinzu, nicht zuletzt seinen Ehrgeiz.
Konrad Adenauer hatte einen sehr patriarchalen Führungsstil, das nannte man dann auch Kanzlerdemokratie. Und das war wohl auch das, was viele Deutsche wollten nach der Hitler-Diktatur. Die waren zudem ja Anfang der 1950er Jahre nicht plötzlich lupenreine Demokraten.
Laut Meinungsumfragen hielt jeder zweite Deutsche den Nationalsozialismus immer noch für eine gute Idee, die nur schlecht ausgeführt worden sei und dem Kommunismus vorzuziehen sei. Auf die Frage, welche Deutschlands beste Zeit gewesen sei, nannten 1951 vier Fünftel der Befragten entweder die Ära vor 1914, als der Kaiser noch herrschte, oder die Vorkriegsjahre des Dritten Reichs. Die Weimarer Republik nannten nur 7% und die Gegenwart war nur für 2% die beste Zeit.
Das änderte sich erst mit dem Wirtschaftsaufschwung, der machte die Deutschen dann für die Demokratie empfänglicher. Jedenfalls war ein starker Kanzler, der sagte, wo es lang geht, in der Nachkriegszeit für viele der Richtige. Also er propagierte ja die starke Westanbindung und die Aussöhnung mit Frankreich beispielsweise. Dass er es gleichzeitig dann zuließ, dass viele Nazi-Größen weiter Karriere machten, das war vielen Deutschen ja wahrscheinlich egal oder vielleicht fanden das auch viele durchaus richtig.
Das ist in den letzten Jahrzehnten aber auch erst so richtig klar geworden, was Adenauer nicht gemacht hat oder nicht getan hat, nicht geleistet hat, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall kann man festhalten, es hängt schon ein bisschen ein Grauschleier über seinem Bild, also nicht wegen seiner politischen Leistungen, aber in Sachen Persönlichkeit und Führungsstil vielleicht. Also auch er nicht nur ein leuchtendes Vorbild.
Nein, Ian Kershaw selbst hält sich aber mit Bewertungen eigentlich zurück. Ihm geht es hier wirklich mehr um die Beschreibung von dem Zusammentreffen von Persönlichkeit und, ich sag mal, Momentum, so ein Begriff, der jetzt sehr viel gebraucht wird. Das heißt, du musst zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, um wertfrei gesehen etwas zu bewirken. Und was da an Charakter und Zeitbedingungen zusammentraf, das arbeitet Ian Kershaw, wie ich finde, sehr gut und sehr spannend heraus.
Spannend, sagen Sie, das heißt, das ist auch etwas für Laien, die aber an Geschichte sehr interessiert sind.
Ich würde mal sagen, es ist gerade etwas für historische Laien, Laien mit einem gewissen historischen Hintergrundwissen. Also für Experten sind diese Beschreibungen der einzelnen Persönlichkeiten vielleicht einfach ein bisschen auch zu kurz. Aber für historische Laien ist es wirklich sehr interessant. Und wie gesagt, Frank Arnold macht es einem auch sehr leicht zu folgen. Er durchdringt den Text, er setzt Akzente an den richtigen Stellen. Und hier gibt es zumindest mal Minimalinformationen im CD-Umschlag, also Fotos zu den vorgestellten Personen und deren Lebensdaten und auch Hinweise, wo die Texte über sie auf den CDs zu finden sind.
Also in jeder Hinsicht viel Lob für Ian Kershaw, Der Mensch und die Macht über Erbauer und Zerstörer Europas im 20. Jahrhundert, gelesen von Frank Arnold. 2 MP3-CDs sind das, 19,5 Stunden Hörzeit. Zum Preis von 36 € ist dieses Hörbuch bei DAV erschienen und kam auf den 3. Platz der HR2-Hörbuchbestenliste vom Dezember. Die komplette Liste mit Audioausschnitten finden Sie wie immer im Internet unter hr2.de. In der Hörbuchzeit kommen wir zu einem weiteren Hörbuch der Reihe Große Werke, große Stimmen des DAV-Verlags. Darin werden Klassiker der Weltliteratur herausgebracht, aufgenommen von den unterschiedlichen Rundfunkanstalten. Und diesmal ist es Nachts unter der steinernen Brücke von Leo Perutz. Bei dem Namen, so bekannt er ist, muss man sich trotzdem immer wieder in Erinnerung rufen, dass Perutz ein österreichischer Schriftsteller war, dessen Bücher unter den Nationalsozialisten unter Acht und Bann gerieten, der emigrieren musste nach dem Krieg, aber wieder nach Österreich zurückkehrte, wo er dann auch starb im Jahr 1957. Geschrieben hat Leo Perutz den Roman Nachts unter der steinernen Brücke in den 1920er Jahren bis Anfang der 1950er. Obwohl hochgelobt, fand er in Deutschland nicht viele Leser. Die Vermutung, nach dem Nationalsozialismus wollte man von jüdischen Themen wenig wissen. Der SWR hat das Werk 2021 als Lesung mit Felix von Manteuffel herausgebracht und nun erschien es auch als Hörbuch. Dorothee Meyer-Karweck, der Roman spielt im Prag des ausgehenden 16. und des beginnenden 17. Jahrhunderts.
Ja, genau. Es ist die Zeit des Habsburgers Rudolfs II., eine äußerst interessante Herrscherpersönlichkeit. Und der lebt zu dieser Zeit auf dem Hradschin in Prag. Und diese Figur verwebt Perutz mit dem berühmten Rabbi Löw und mit Mordechai Meisel, dem Hofbankier Rudolfs II., der auch Vorsteher der jüdischen Gemeinde in Prag ist, also dieser Meisel, und ein Philanthrop.
Der Roman, er wird auch dem magischen Realismus zugeschrieben, der wird auch als sehr kunstfertig gelobt.
Ja, das ist er. Und das heißt aber auch, er verlangt dem Leser und auch eben dem Hörer erstmal ein bisschen was ab. Denn obwohl als Roman bezeichnet, setzt sich der Text aus 14 einzelnen Erzählungen zusammen, die das Geschehen um die Hauptperson beschreiben, ohne die Chronologie dabei einzuhalten. Also deswegen erkennt man erst ein bisschen später die ganzen Zusammenhänge.
Die Sie uns aber in Kürze mal schildern können. Das wäre nicht schlecht.
Ich werde es versuchen. Also die Hauptpersonen sind genannt. Und es beginnt damit, dass in Prag die Pest ausgebrochen ist. Vor allem jüdische Kinder sterben daran. Das liegt an den Wohnverhältnissen. Und der Vorsteher der jüdischen Gemeinde, Rabbi Löw, macht als Grund ein Verhältnis zwischen einem Christen und einer Jüdin verantwortlich, ohne zu wissen, wer das jetzt sein könnte. Er will dieses Verhältnis auflösen und macht sich nachts auf den Weg durchs Judenviertel.
Der hohe Rabbi aber verließ sein Haus und ging einsam durch die nächtlichen Gassen des Ghettos, hinab zum Fluss und dem Ufer entlang, an den Fischerhütten vorüber, bis er zur steinernen Brücke kam. Dort unter der steinernen Brücke stand ein Rosenstrauch, der trug eine rote Rose. und an seiner Seite wuchs ein Rosmarin aus der Erde, und sie hielten einander so eng umschlungen, dass die Blätter der Rose die weiße Blüte des Rosmarins berührten. Der hohe Rabbi bückte sich und grub den Rosmarin aus der Erde. Dann nahm er den Bann von dem Haupte des Weibes, das die Ehe gebrochen hatte. Schwarze Wolken jagten über den Himmel. Das bleiche Licht des Mondes hing an den Pfeilern und Bogen der steinernen Brücke. Der hohe Rabbi trat an das Ufer und warf den Rosmarin hinab in den Fluss, dass er dahintrieb mit den Wellen und in den rauschenden Tiefen versank. In dieser Nacht erlosch die Pest in den Gassen der Judenstadt. In dieser Nacht starb in ihrem Haus auf dem Dreibrunnenplatz die schöne Esther, die Frau des Juden Meißel. In dieser Nacht fuhr auf seiner Burg zu Prag der Kaiser des Römischen Reiches, Rudolf II., mit einem Schrei aus seinem Traum.
Die schöne Esther wird betrauert von zwei Männern. Also Mordechai Meißel ahnt lange nichts von dem Verhältnis seiner Frau mit Rudolf II. Darum herum werden jetzt viele Geschichten erzählt, die oft vom schwierigen Verhältnis der Christen zu den Juden handeln. Die Geschichten sind mitunter beklemmend, tragisch auch, und dann aber auch mal wieder humorvoll, wie die Episode »Das Gespräch der Hunde«. Da steht im Mittelpunkt der fromme Jude Berl Landfahrer. Er soll wegen einer unbeabsichtigten Hehlerei gehängt werden, was er, fromm wie er ist, seinem Gott nicht übel nimmt.
»Heut ist die Hand des Feindes über mir. Wem soll ich klagen? Den Steinen in der Erde muss ich es klagen. Was hilft's? Ich muss ertragen, was er über mich beschlossen hat. Gelobt seist du, ewiger und gerechter Richter. Ein Gott der Treue bist du. Dein Tun ist ohne Fehle.«
Um Berl Landfahrer jetzt besonders zu demütigen, soll er zwischen zwei Hunden gehängt werden. Die kommen mit ihm in die Zelle. Und da sie ständig bellen und raufen, will er sie mit einem magischen Spruch bändigen. Er vertut sich dann aber beim Aufsagen und das Ergebnis ist, er kann plötzlich die Hundesprache. Und dann hört er, wie der eine Hund, es ist der Pudel vom reichen Meißel, dem anderen von einem Schatz erzählt, den Meißel für den frommen Berl Landfahrer vergraben habe. Und er, der Pudel, wisse genau, wo der Schatz liege. Das hilft dem Berl Landfahrer jetzt überhaupt nichts. Er soll ja gehängt werden. Doch am nächsten Morgen erscheint nicht der Henker, sondern der Judenrat kommt zur Kerkertür rein und sofort entwischt der Pudel des Meißel und läuft weg. Der Judenrat eröffnet aber Berl Landfahrer, dass er begnadigt sei.
»Wir bringen Freiheit dem Gefangenen und Erlösung dem Gefesselten«, rief Reb Amschel. »Lobpreiset Gott, der uns seine Gnade nicht entzogen hat.« Und Reb Simcha sagte das Gleiche, nur mit nüchterneren Worten. »Ihr seid frei, Reb Berl. Das Bußgeld ist für euch gezahlt. Ihr könnt nach Hause gehen.« Aber es schien, als hätte sie der Berl Landfahrer nicht verstanden. »Der Hund! Der Hund!« schrie er. »Wo ist der Hund? Er war doch eben noch hier. Meißels Hund. Er weiß, wo mein Geld vergraben ist. 80 Gulden!« »Reb Berl, ihr seid frei«, wiederholten die Judenräte. »Versteht ihr nicht? Gott hat geholfen. Die Strafe ist euch erlassen. Ihr könnt nach Hause gehen.« »Der Hund, der Hund«, jammerte der Berl-Landfahrer. »Habt ihr ihn nicht gesehen? Er ist zur Tür hinaus. Meißels Pudelhund. Ich muss ihn finden. 80 Gulden. Ich Unglücklicher, ich Geschlagener. Wo ist der Hund?«
Also, obwohl er gerade vom Henker errettet wurde, sieht er nur sein nächstes Unglück. Also, die Geschichten mischen Magie mit Realität, historische Fakten, volkstümliche Legenden und jüdische Mystik verweben sich hier zu einem sehr eindrücklichen Bild jener Zeit.
Ich halte nochmal fest, der Roman führt in eine ferne Vergangenheit, Ende 16. Anfang 17. Jahrhundert. Und ich finde, dass Felix von Manteuffel, der Sprecher, wie auch immer, das transportiert, dass wir nicht im Hier und Heute sind, sondern genau, dass es eine, ja, verschwundene Zeit ist. Es macht er auf eine ganz bestimmte, schöne Weise. Ich kann es nicht genau ausdeuten, wie er es macht, aber es Man ist woanders.
Er ist ein wunderbarer Geschichtenerzähler, bringt alle Stimmungen und Gefühle regelrecht zum Leuchten, also das Geheimnisvolle, das Tragische, die Sorgen und Nöte der beteiligten Personen. Also er brilliert in den Erzähltexten ebenso wie auch in der wörtlichen Rede. Das ist ganz hohe Sprecherkunst, finde ich auch.
Also die Interpretation und auch der Text, die verdienen bei Ihnen Bestnoten. Aber ich weiß ja, Dorothee Meyer-Karweg, dass Sie auf der editorischen Seite in den letzten Wochen, Monaten und Jahren immer sehr viel auszusetzen hatten. Wie ist es denn hier?
Ja, so ist es. Leider auch diesmal hier. Es gibt mal wieder Kritik von mir für die Arbeit des Verlages und das bedauere ich wirklich, denn wir haben es hier mit einem literarischen Juwel zu tun, wunderbar eben gelesen, aber auf dem Cover gibt es keinerlei Inhaltsverzeichnis. Das heißt, man stolpert sozusagen von einer Geschichte in die andere und damit nicht genug. Die nächste Geschichte beginnt auch mitten im Take. Nicht nur einmal, sondern das zieht sich auch noch durch. Ich vermute, der diese Tracks gesetzt hat, der hat die Konstruktion des Romans offensichtlich überhaupt nicht begriffen. Man kann sich natürlich helfen mit dem Buch nebenbei oder mit dem Internet, wo man auch viele Informationen zum Inhalt der Episoden findet. Aber naja, das ist eigentlich nicht in Ordnung so.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweg, für Wohl und Wehe bei dem Hörbuch Leo Perutz, Nachts unter der steinernen Brücke, gelesen von Felix von Manteuffel. Eine MP3-CD ist das, knapp über 9 Stunden Hörzeit, zum Preis von 15 Euro beim DAV-Verlag erschienen. Eine Produktion von SWR2 ist das Ganze. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in H2 Kultur. Er ist der Meister des dialogischen Schreibens, der irische Erzähler Roddy Doyle. Das zeigen nicht nur die erfolgreichen Verfilmungen seiner Romane wie The Commitments, The Snapper und The Van. Oft hat man ihm vorgeworfen, direkt für die Leinwand zu schreiben, aber seine Romane sind eben keine Drehbücher. Immer wieder schleichen sich Momente des fantastischen Realismus ein, so wie in den alten irischen Erzählungen, und offenbaren etwas, das weit unter die Oberfläche hinabtaucht. So auch in seinem neuen Buch Lächeln, das nach Love auch der zweite Teil einer weiteren Trilogie sein könnte und das bei Goya Lit als Hörbuch erschienen ist. Ulrich Sonnenschein stellt es vor und er beginnt seine Rezension mit einem Ausschnitt.
Ab und zu blieb ich am Tresen sitzen, aber ich wollte nicht, dass der Barmann glaubte, ich bräuchte wen zum Reden. Ich versuchte mir, mich aus seiner Warte vorzustellen. Ganz so schlimm kann ich nicht ausgesehen haben, einsam oder deprimiert oder vernachlässigt. Dass er schwul sein könnte, kam mir nicht in Sinn. Ich war 54. Ich war zu alt, um noch ans andere Ufer zu schwimmen.
Schon mit den ersten Sätzen des neuen Romans von Roddy Doyle sind wir mittendrin. Victor Ford ist bei seiner Frau ausgezogen und versucht nun, in seinem neuen Viertel anzukommen. Und das geschieht in Irland über den lokalen Pub. Dort trifft man Menschen, erfährt die banalen Neuigkeiten, aber manchmal eben auch etwas mehr. Bereits in seinem vorigen Roman Love, alles was du liebst, hatte Roddy Doyle die dialogstarke Handlung weitestgehend in einem Pub angesiedelt.
Das Gebäude von außen erinnerte mich an meine alte Grundschule. Selbst der Parkplatz vor dem Haus sah aus wie ein verlassener Schulhof. Das Holz der Eingangstür war an den Stellen, wo die Farbe abgesplittert war, ein bisschen morsch. Die Glasscheibe war mit Maschendraht verstärkt. Die Treppe in den ersten Stock war breit genug für rangelnde Schülerhorden. Selbst das Licht, das morgens durch das Oberlicht ins Treppenhaus fiel, hatte etwas an sich. Es sah genauso aus wie im Schultreppenhaus damals vor 40 Jahren. Es war kein unangenehmes Gefühl.
Die Grundschulzeit war noch friedvoll. Das ändert sich, als Victor die Christian Brothers School besucht, eine durchaus respektable Lehranstalt, deren Priester vor körperlicher Gewalt im Unterricht allerdings nicht zurückschrecken.
Dieser brutale Typ mit dem Quadratschädel eines Comic-Cowboys stand auf mich. Das wusste ich. Das wussten alle aus meiner Klasse, weil er 2 Jahre zuvor etwas Bestimmtes zu mir gesagt hatte. Deinem Lächeln kann ich einfach nicht widerstehen, Victor Ford. Es klang wie ein Filmzitat, nur am völlig falschen Ort. Mir war im selben Augenblick klar, dass ich geliefert war.
Victor wird nun gleich im doppelten Sinne zum Opfer. Zum einen muss er nun den Spott der Klassenkameraden ertragen, zum anderen wird er zum Objekt der Begierde eines Lehrers. Dass diese weitestgehend verdrängte Vergangenheit nun wieder hochkommt, liegt an Eddie Fitzpatrick, einem alten Klassenkameraden, den er zufällig im Pub trifft und der ihn an all das erinnert, das er eigentlich hatte vergessen wollen. Denn Victors Glück ist, so scheint es, Eddies Unglück.
Ich hatte meinen Namen gedruckt gelesen. Ich hatte alles Recht der Welt, mich als Autor zu bezeichnen. Das hatten schon ganz andere getan, obwohl sie bloß Mist schrieben. Ein veröffentlichtes Gedicht konnte einem 10 Jahre Ruhm einbringen. Ich war nicht maßlos. Ich wollte nur ein paar Monate. Die bekam ich und noch etwas obendrauf. Es war aufregend, eine Zeit lang.
Ein gefragter Autor, der im Radio auftritt, an einem Roman sitzt, auf den jeder wartet, das ist das Bild, das Victor von sich zeichnet. Wir hören ihm zu, sehen die Welt durch seine Augen, haben Teil an einer durch und durch erfolgreichen Geschichte. Und Eddie hört ebenfalls zu, macht hier und da eine spöttische Bemerkung, aber bleibt ruhig. Bis zu dem Moment, in dem alles zusammenbricht, in dem sich Traum und Wirklichkeit überlagern und nur noch eine Wahrheit übrig bleibt.
Er hat dich nicht belästigt. Mich, uns, einmal. Er hat nicht aufgehört. Einmal, zweimal, 17 Mal. Er hat uns vergewaltigt, Victor.
Wie schon Alles, was du liebst, liest der Schauspieler Stefan Schad auch dieses Hörbuch mit einer unglaublich einnehmenden Diktion. Er lässt die zahlreichen Dialoge aufleben, ohne jedoch zu chargieren, bleibt so sachlich wie nötig und hält den Zuschauer in seinem Bann. Und es liegt nicht nur an der erschreckenden Geschichte des sexuellen Missbrauchs in einer katholischen Oberschule, sondern auch an der Stimme, dass man kaum aufhören mag. Und dann, wenn man am Schluss feststellen muss, dass nicht so ist, wie es schien, und man die raffinierte Konstruktion des Romans bewundert, der man selbst lange aufgesessen ist, fängt man gleich noch einmal von vorne an.
Wir sahen uns an. Es war nicht meine Schuld, sagte er. Es war nicht unsere Schuld. Nein, es war nicht unsere Schuld. Ich weinte. Ich konnte nicht aufhören zu weinen. Ich kann nicht aufhören zu weinen.
Das war die Rezension von Ulrich Sonnenschein über Roddy Doyle Lächeln. Das Hörbuch umfasst eine MP3-CD mit gut 7 Stunden Hörzeit. Mit dem Sprecher Stefan Schad ist es für 22 Euro bei Jumbo Goyalit erschienen. In der Hörbuchzeit setzen wir unsere Reihe mit Weihnachtshörbüchern für Kinder fort. Es ist eine Geschichte für Kinder ab 6 Jahren, die jetzt ansteht, und sie stammt von Matt Haig. Hierzulande wurde der in England geborene Matt Haig, der heute in New York und London lebt, vor einigen Jahren durch seinen Roman-Bestseller Ich und die Menschen bekannt. Aber er pflegt auch schon länger ein Faible für Kindererzählungen. Seine neue Kindergeschichte heißt nun Eine Weihnachtsmaus namens Mika. Dorothee Meyer-Karwick, wohin entführt uns die Geschichte von Mika der Maus?
Die entführt uns in den Norden Finnlands. Dort lebt Mika die Maus, die keinen ganz leichten Start ins Leben hatte. Der Vater wurde von der Eule geholt und die Mutter übersieht den Kleinsten in der großen Geschwisterschar. Und so wandert Mika aus, sein Glück zu suchen. Und zwar zusammen mit dem Menschenjungen Nikolas. Da geht er dann in den Norden Finnlands und lebt dort im Reich der Wichtel, Elfe, Trolle und fliegenden Rentiere. Und als Mika einen Rundflug mit dem Rentier Blitz unternimmt, fällt er runter und landet hart auf dem Boden. Und hätte ihn die Elfe Nusch nicht gefunden, wäre auch er gestorben. Doch sie verdrumwickt ihn, was ihn rettet.
Verdrumwickt, schöne neue Wortschöpfung. Was meint sie genau?
Ja, das ist ein Zauber, der Mika gesund macht und zusätzlich noch mit magischen Kräften ausstattet. Das missfällt allerdings Künner der Kühnen. Das ist die einzige andere Maus, die dort im Norden lebt. Und Künner meint sowieso, Mika wird sich viel zu sehr mit Elfen und Wichteln und so weiter herumtreiben. Aber dann hat sie doch eine Idee, wie man die magischen Kräfte ausnützen könnte. Mika soll von den Trollen den köstlichen Urga-Burga-Käse klauen. Diese Trolle leben im Tal der Trolle, nicht weit vom Zuhause von Mika und Künner entfernt. Mika ist von der Idee allerdings erstmal gar nicht begeistert. Und da hören wir rein, es liest Rufus Beck.
Wir können nicht losziehen und den Trollen Käse klauen. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte, weil Das sind Trolle, riesige, blutrünstige Trolle, Trolle, die uns, ohne mit der Wimper zu zucken, mit ihren riesigen Plattfüßen zertreten. Trolle mit so gigantischen Quadratlatschen, dass wir keine Chance hätten, egal wie schnell wir laufen. Weißt du, wie viele Mäuse jedes Jahr durch Trolle ums Leben kommen? Hast du die Statistik gelesen?
Nein.
Du? Nein, aber darum geht's nicht. Es sind extrem viele. Das überleben wir nicht.
Kühner die Kühne schüttelte nachsichtig den Kopf.
Aber Mika, du hörst dich an wie der alte Mika. Du bist verdrumwegt worden. Schon vergessen? Du hast deine Schneeeule durch die Luft geschossen. Du lässt riesige Äste schweben. Du bist unbesiegbar. Du bist kühn. Schon, aber wir müssen einfach nur ins Tal der Trolle gehen. Dann erschnuppern wir, wo sie den Urga-Burga-Käse aufbewachen. Und du zauberst los und lässt den Käse davonfliegen. Aber das wäre Klauen. Das ist nicht richtig.
Kühner die Kühne musterte ihn enttäuscht.
»Mäuse klauen nicht, Mika, wir nehmen nur, was uns zusteht. Das machen Mäuse so, es ist unsere Natur, das ist unser Wesen. Eine Maus nimmt sich Käse, du bist doch eine Maus, oder nicht?«
Naja, also Kühner die Kühne, die schafft es irgendwann, den armen kleinen Mika zu überreden, und sie ziehen dann los und klauen wirklich den Käse mit Hilfe von Mikas Magie.
Da gibt es aber doch bestimmt Widerstand von den Trollen.
Ja, natürlich. Einer der Trolle kommt ihnen auf die Spur und fällt bei den Wichteln und Elfen ein. Es ist ein wirklich gewalttätiger Troll.
Einer von euch ist hier der Dieb. Und wenn der, wo der Dieb ist, nicht sagt, dass er der Dieb ist, dann gibt's richtig Ärger. Wenn sich keiner dazu bekennen tut, dann tun's, bevor Nacht ist, 100 Trolle hierher kommen. Und dann tun wir alles hier kaputt machen.
Mika zitterte wie ein Blatt im Wind. Es war alles seine Schuld. Doch dann trat noch jemand vor. Jemand, dessen Stimme Mika sofort erkannte, dessen Stimme er besser kannte als jede andere Stimme auf der Welt. Es war Nikolas, der Menschenjunge. Er stapfte an Blitz und Pirouette vorbei durch den Schnee und blieb direkt vor Klonk stehen. Der Troll beugte sich herunter und kratzte sich am Kopf. Offensichtlich hatte er noch nie einen Menschen gesehen. »Bitte, Herr Troll, Wichtel klauen nicht. Diebstahl widerstrebt ihrer Natur.« Klonk verzog das Gesicht und dann brüllte er so laut, dass Nikolas fast umfiel.
»Du bist kein Wichtel! Vielleicht bist du der Urga-Burga-Dieb!«
Nikolas schwieg lange. Mika fragte sich, was ihm durch den Kopf ging. Nikolas war schlau und sanftmütig. Falls es jemanden gab, der einen wütenden Troll beruhigen konnte, dann ihn. Und schließlich sagte Nikolas, »Ich war's.«
»Was bist du?«
»Ich habe den Käse gestohlen«, log Nikolas.
Tja, dieser Troll, der hat doch tatsächlich wohl hessische Vorfahren.
Ja, und der Rufus Beck spricht ja auch fast wie ein indigener Hesse. Macht er nicht schlecht. Und er macht überhaupt so seine ganz besondere Show daraus. War Rufus Beck eigentlich mal in einer schöpferischen Pause? Ich habe ihn schon lange nicht mehr wahrgenommen.
Ja, also er ist ja bekannt geworden durch die wirklich hervorragende Lesung aller Harry Potter-Bände von J.K. Rowling. Und danach ist es erstmal ein bisschen stiller um ihn geworden, aber immer wieder ist er auch in Hörbüchern zu hören und er versteht es hier auch wieder aus einer an sich einfachen Lesung ein richtig virtuoses Ein-Mann-Hörspiel zu machen. Er bringt ganz viel Witz rein und bricht so auch ein bisschen die mitunter etwas gruselige Spannung. Also damit ist es genau richtig für Sechsjährige.
Und wie reagiert nun, kommen wir wieder zur Geschichte zurück, wie reagiert nun Mika auf das falsche Geständnis seines Freundes, des Menschenjungen Nikolas?
Ja, dieses falsche Geständnis bringt Mika natürlich in große seelische Bedrängnis und dann gesteht er aber doch, dass er es war und man kann sich vorstellen, wie schwer ihm das fällt.
Und dann muss er ja noch überlegen, ob er Kühner die Kühne verpetzt, immerhin hat sie ihn ja angestiftet.
Ja, und er muss überlegen, ob Kühner überhaupt eine gute Freundin ist. Immerhin, sie ist ja die einzige andere Maus dort oben in Finnland und er hat sie für ihre vermeintliche Stärke immer so bewundert. Und er wollte ihr immer gefallen und muss nun erkennen, wir müssen auch mal sagen, zu dem und jenem will ich aus gutem Grund dann doch etwas Abstand halten in Zukunft.
Wir haben es erlebt, wie das Hörbuch sehr variantenreich vorgetragen wird von Rufus Beck. Aber werden die Themen auch kindgerecht? Das Hörbuch wird ja für 6-Jährige empfohlen. Wird das auch kindgerecht rübergebracht, alles?
Also mitunter ist die Geschichte schon ein bisschen grausam. Es wird ja erzählt, dass Mikas Vater von der Eule getötet wurde. Auch von anderen getöteten Tieren wird erzählt. Allerdings wird es nicht so in den Mittelpunkt gerückt. Man kann eher sagen, der Tod wird nicht ausgespart. Aber so sehr sensible Kinder kann er schon ein bisschen mitnehmen. Das Hauptthema aber, Mut und Freundschaft und das Bekennen von Fehlern und Missetaten, das wird auch sehr kindgerecht erzählt. Man versteht auch, dass Mika sich erst von Kynna der Kühnen einwickeln lässt und wie schwer es dann ist, später die Schuld zu bekennen. Und man kann auf jeden Fall sagen, ja, es geht am Ende gut aus und Mika ist dann auch sehr, sehr erleichtert. Insgesamt ist es damit eine spannende Geschichte, die durch Rufus Becks Lesung eben noch eine weitere wirklich wunderschöne Dimension erhält. Und wer mehr über Mika und den jungen Nikolas und den Wichteln erfahren möchte, dem seien die weiteren Weihnachtserzählungen von Matt Haig ans Herz gelegt, beispielsweise Ein Junge namens Weihnacht oder Ich und der Weihnachtsmann. Und auch die werden von Rufus Beck gelesen.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karwick, für die Besprechung von Matt Haig, Eine Weihnachtsmaus namens Mika, gelesen. Das haben wir jetzt schon oft genannt, von Rufus Beck. 2 CDs, knapp 2 Stunden Hörzeit, eine ungekürzte Lesung ist das. 14 Euro kostet sie. Die Altersempfehlung lautet hier, wie eben erwähnt, ab 6 Jahren. Das Hörbuch ist beim DAV-Verlag erschienen und kam auf den 3. Platz der HR2-Hörbuch-Bestenliste für Kinder im Dezember. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es bedanken und verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwick
und Martin Maria Schwarz.